Grüß Gott und herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb. Am heutigen Sonntag sagt Ihnen Oliver Gierens. Schön, dass Sie mit dabei sind. Steht auf, habt keine Angst. Das ist das Motto dieser Sendung. Entnommen ist es dem Matthäusevangelium im 17. Kapitel, die Verse 1 bis 9, die wir heute betrachten wollen mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Auf das Tun kommt es an. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Wie können wir mit Gott gehen? Wie können wir uns mit Gott gemeinsam bewegen? Was können wir selber tun, wenn Gott in uns wirken will? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So lautet ein bekanntes Sprichwort. Und in der Fastenzeit können wir uns dieses Sprichwort noch einmal besonders zu Herzen nehmen. Und dazu begrüße ich nun den Referenten der heutigen Sendung, Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Grüß Gott, Pfarrer May.
Grüß Gott Ihnen. Grüß Gott allen daheim.
Ja, wie ich gehört habe, sind Sie ein bisschen erkältet. Ich hoffe, Ihre Stimme hält trotzdem durch.
Ja, ich glaube schon.
Und dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja, gerne. Also, meine Lieben, ich möchte wirklich vom Tagesevangelium heute ausgehen, dass wir wirklich von der Verklärung Christi ausgehen, was das bedeutet, was da passiert ist, damit wir drankommen an dieses, was der Herr Gierens so schön in der Einleitung sagt, dass wir es tun sollen. Denn das Verklärung kennen wir ja alle schon aus der Grundschulzeit, wie Jesus dann auf den Berg geht. Aber was ist da passiert, wenn man sich das anschaut, dass er eben strahlend weiß wurde und dann mit Mose und mit Elia redete und dann noch während er redete, ja, dass eine leuchtende Wolke eben den Schatten auf sie warf und aus der Wolke auf einmal die Stimme. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Und dann bekamen die Jünger Angst. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die bekamen dann Angst. Und in der anderen Variante sagt ja Petrus, ja, lass uns hier drei Hütten bauen. Und dann dieses... drei Verse vorher sagte er ja und sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Da haben die vorher mit Mose und Elia gesprochen. Aber als Petrus da dann erzählte, dann kommt die Wolke und die Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn. Was hat Petrus gemacht? Wo hat er mit gerechnet? Was wollte Petrus? Was war das für eine Lektion, die er da lernen musste? An diesem Tag, auf diesem Berg, wieso hatte der Angst? Wieso hatte der Angst? Und warum sagte Jesus, steht auf, habt keine Angst? Er berührte sie, er fasste sie an. Steht auf, habt keine Angst. Denn, mein Lieben, der Petrus, ich bleibe einfach mal bei Petrus. Petrus muss das doch gesehen haben, wer Jesus war. Er hat doch die Wunder gesehen. Er hat doch seine Worte gehört. Er muss ihn doch gespürt haben, von wie er mit Gott eins war. Jesus hat doch nie von sich gesprochen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich hört, hört den Vater. Er ist doch so in dieser Gemeinschaft der Dreifaltigkeit mit dem Vater und in der Liebe des Heiligen Geistes. Da muss Jesus doch, das muss Petrus doch verstanden haben. Petrus muss doch verstanden haben, dass es doch gar nicht um Jesus geht. Und wieso war auf einmal Gott so ein Fremder für Petrus? Ein vollständig Fremder. Wenn dann der Vater spricht, das ist mein geliebter Sohn, was wird denn das für eine Stimme gewesen sein? Eine Fanfare? Trompete? Was wird der Petrus für eine Vorstellung gehabt haben? Meine Lieben, genau da ist der Knackpunkt. Genau da ist der Knackpunkt. Petrus hatte eben noch Vorstellungen, oder nach meiner Logik muss er sie da noch gehabt haben. Was er später daraus gemacht hat, wie er gewachsen ist, das ist was anderes. Aber zu diesem Zeitpunkt, denn ich würde gerne mal da den Johannes interviewen, wie er dann später dann schreibt, wer an Jesus glaubt. Er muss auch so leben, wie er gelebt hat, oder in der neuen katholischen Übersetzung, der muss auch einen Lebenswandel führen, wie Jesus ihn gelebt hat. Was ist denn dieser Lebenswandel von Jesus? Was ist doch, meine Lieben, diese Stelle, die zitiere ich doch immer wieder 100.000 Mal. In der Schule würde ich sagen 180 Millionen tausend Mal. Was ist, was Christus wollte? Was ist, was Jesus wollte? Gott, die Liebe. Unser Woher und unser Wohin. Glauben, Hoffnung und Liebe. Nur unserer Hartherzigkeit wegen, meinen wir, unserer Herzenshärte wegen, meinen wir, das sei wenig. Meine Lieben, was haben wir für Vorstellungen von Gott? Und wenn ich das frage, lassen Sie sich jetzt nicht aufs Glatteis führen. Sie dürfen gar keine Vorstellungen haben. Das mache ich mit meinen Schülerinnen immerhin und Schülern immer in der Schule. Ich sage, Leute, sagt mir da mal, wenn ihr euch Gott vorstellt, was denkt ihr denn dann? Ja, und da kommen dann die verschiedensten Sachen. Voll schön. Eben halt wie Kinder das so tun. Oder die Jugendlichen, die Großen ja auch. Das ist dann ein bisschen anders. Aber trotzdem, es sind ja Vorstellungen. Ja, ich sag, wisst ihr, um ein gläubiger Mensch zu sein, geht es nicht darum, dass ich Vorstellungen von Gott habe, sondern genau umgekehrt, dass Gott sich mir vorstellt. Meine Lieben, nicht, dass ich Vorstellungen habe, sondern dass Gott sich mir vorstellt. Und wie geht das? Gott, der die Gemeinschaft ist, Gott, der Beziehung ist, ja Gott, man könnte sagen, der Verb ist, der nicht Subjekt ist. Genau darum hat der Franziskus jetzt im Jahr der Barmherzigkeit immer davon gesprochen, dass er eben das Wort Erbarmen nimmt, das Verb Erbarmen, eben dieses Einüben, dieses Im-Tun, dieses Verb. Ja, und dabei ist mir in dem Zusammenhang aufgegangen, wenn Sie sich das mal beobachten im Evangelium, in die Interlinearübersetzung, dann werden immer Partizipien gebraucht. Dieses laufend, gehend, immer in dieser Art und Weise. Das ist also so faszinierend, wie das beschrieben wird, dieses Tun. Dieses Tun, dieses Am Tun, dieses Machen, es ist auch nicht jetzt der Durativ, wie es im Griechischen ist, sondern es ist wirklich ein Partizip. Eben ein Verb im Tun. Dieses Barmherzigkeit ist im Tun, wie die Liebe, wie 1. Johannes 4,8. Die Liebe ist doch ein Geschehen, ein Tun. Die Liebe ist ja nichts Statisches, da liegt ja nicht die Liebe in der Ecke. Oder es ist nicht eine Säule, oder die ist eine Schublade. Sondern die Liebe kann ja nur existieren, wenn sie ein Gegenüber hat. Die Liebe kann doch nur existieren in der Gemeinschaft. So, wenn ich jetzt in dem Moment auf Petrus schaue, war der doch nicht in der Liebe. Dann hatte der doch Vorstellungen von Gott, beziehungsweise hat etwas gehört. Und wenn der in seiner Seele gespürt hätte, dass es die Liebe ist, die da spricht, hätte der gesagt, ja, Vater, ich liebe dich auch. Ja, Vater, ich vertraue dir. Ja, Vater, ich glaube an dich. Ja, Vater, ich hoffe auf dich. Ja, Vater, ich liebe dich. Mein Lieben, dieser Riesenunterschied. Wie stelle ich mir Gott vor? Solange ich mir diese Frage noch stelle, werde ich ihn nie spüren, nie erkennen, nie. Nie. Es geht nämlich wirklich um die Wirklichkeit, was Christus wollte. Was wollte er bringen? Gott. Mein Lieben, aber nicht als ein mir gegenüber, sondern in meiner Seele. Und dann bleiben Sie bitte mal bei dem Vergleich von dem Verb. Ja, wir sehen uns oft, ich hätte schon fast gesagt, das ist wie so eine kopernikanische Wende. Nicht die Erde, nicht die Sonne dreht sich um die Erde, sondern die Erde um die Sonne. So wichtig, Gott dreht sich nicht um uns, Gott ist in uns. Meine Lieben, haben wir nicht Anteil an der göttlichen Natur, 2. Petrus 1,4? Haben wir nicht wirklich eben durch die Taufe dieses Leben in uns? Haben wir das denn nicht? Haben wir eben in unserer Seele nicht Anteil an der göttlichen Natur? Ist unsere Seele nicht Anteil an der göttlichen Natur? Ja, ist es oder ist es nicht? Auch wenn wir sagen, sie ist geschaffen, aber trotzdem ist sie doch von Gott, oder? Oder nicht? Aber wenn sie das doch ist, dann ist es doch Teilhabe an der göttlichen Natur, selbst wenn sie geschaffen ist. Aber ist es denn nicht? Hauchen wir denn nicht identisch den Geist Jesu, wenn wir sagen, Vater, ich liebe dich? Und wenn wir ihn lieben, dann hauchen wir ihn doch von innen. Dann spreche ich doch nicht zu Gott, sondern spreche ich doch durch Gott zu Gott. Ja, dieser Blick, diese Wirklichkeit ist doch unglaublich, oder? Oder nicht, mein Lieben? Dass wir uns das bewusst machen, dass wir wirklich überlegen, dieses was stelle ich mir denn von Gott vor? Meister Eckhart sagt, das Auge, durch das ich Gott sehe, ist dasselbe Auge, durch das Gott mich sieht. Nochmal, das ist so schön. Das Auge, durch das ich Gott sehe, ist dasselbe Auge, durch das Gott mich sieht. Mein Auge und Gottes Auge sind eins. Ein Sehen, ein Erkennen, eine Liebe. Mein Lieben, dieser so kleine Unterschied vom Subjekt zum Verb, dass ich eben nicht zu Gott spreche, sondern Gott, dass ich durch Gott spreche. Und Sie kennen doch die berühmte Ansprache, die ich immer so gerne zitiere, von Benedikt am Fest des heiligen Bruno. Der Theologe darf eben predigen, darf das Wort verkünden. Und dann sagt er eben, Gott in diesem Zusammenhang, Gott ist nicht Objekt der Theologie, sondern Subjekt. Nicht Objekt der Theologie, sondern Subjekt. Dieser Unterschied, mein Lieben, dass wir nicht über Gott reden, sondern dass Gott redet. Glauben wir das denn? Glauben wir das ganz tief? Haben wir das Vertrauen, dass ich wirklich in meinem Leib Anteil habe an der göttlichen Natur? Das steht doch in der Bibel, 2 Petrus 1,4. Da haben wir es doch. Ist es das denn nicht? Und wenn wir dann zum Beispiel hineingenommen sind in die Dynamik Jesu, zum Beispiel im Sakramentum Caritatis 11, da heißt es doch, die Eucharistie zieht uns in die Hingabeakt Jesu hinein. Wir empfangen nicht nur statisch den inkarnierten Logos, sondern werden in die Dynamik seiner Hingabe hineingenommen. Was ist das denn, meine Lieben? Diese Hingabe Jesu ist nicht, dass er dem Vater gegenüber steht, sondern da dürfen wir uns das genauso vorstellen, dass er mit seiner Seele in dieser Einheit, die er hat mit dem Vater, dass das inwendig in seinem Fleisch geschieht. In seinem Fleisch. Der geht nicht aus seinem Kopf heraus und funkt dann in die Welt, in das unendliche Weltall, wo dann auf irgendeiner Ecke dann der Vater sitzt. Nein! Sondern Christus hat es uns doch vorgelebt. Er ist doch die Beziehung zum Vater. Und wo ist der Vater dann noch? In seiner Seele. Ja, und da ist eben immer und ununterbrochen dieser Austausch. Dieser Austausch, nämlich der Liebe. Dieser Austausch, der Liebe. Darum sagt ja Jesus, der Vater und ich sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und doch sagt er, der Vater ist größer als ich. Sie kennen doch die Bibelstelle. Der Vater ist doch größer als ich. Und dann, wie er am Ende sagt, ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Wie liebevoll er das sagt. Wo er uns nämlich darauf hinweist. Und darum geht es mir, mein Lieben, dass wir eigentlich aus unserer Hoffnungslosigkeit rauskommen. Aus unserer Hoffnungslosigkeit rauskommen. Denn wir glauben nicht, dass Gott sich mit uns abgibt. Wir glauben es nicht. Und wenn wir es glauben, dann würden wir es wahrnehmen können. Es geht eben nicht darum, um einen gedanklichen Klimmzug, den wir in unserer Vorstellungskraft tun müssen, sondern es geht darum, dass wir, wie Johannes vom Kreuze sagt, dass wir uns auf den Weg machen auf dem Berge Karmel. Und dieser Weg auf dem Berge Karmel ist den Weg in meine Seele. Und Meister Eckhart sagt so schön, sag, wo ist denn der Punkt, an dem wir Gott verlassen haben? Dann sagt er, die beste Möglichkeit für einen Menschen, Gott zu finden, ist der Blick an den Ort, an dem er Gott verlassen hat. Dieser Punkt, meine Lieben. Das heißt, ganz konkret im Alltag, jetzt überlegen Sie mal, wann haben Sie das letzte Mal Angst bekommen? Ja, wenn ich das in der Schule sagen würde, bei meinen Schülern und Schülerinnen, dann würde ich sagen, Kinder, sagt mir doch mal, Leute, sagt mir mal, bei den Großen oder bei meinen Jungs. Jungs, sagt mir doch mal. Ja, wie war das vor der letzten Klassenarbeit? Hast du Angst bekommen? Oder ein Junge, der kam dann runter und sagte, mir ist so schlecht. Ja, ich sag, schreibst du glatt einen Test? Ja, genau. Das ist doch Logo. Ne, das macht ja Druck. Das macht ja Angst. Das drückt ja. Ich sag, hey, komm, das ist ein Test. Jetzt drehen wir das Blatt mal rum. Dann sagst du, hallo Test, endlich bist du da. Ich hab schon auf dich gewartet. Und wenn dann gleich eine Frage kommt, die du nicht weißt, dann sagst du, jo, auf dich habe ich auch gewartet. Hab schon damit gerechnet, dass ich eine Frage nicht kann. Macht nichts, da bist du ja. Okay, dann die nächste. Es war ja nichts mehr zu machen. nämlich dass ich dann versuche, aus der Angst rauszukommen. Aber wie geht das? Mein Lieben, die Angst ist doch keine Liebe. Die Liebe kennt doch keine Furcht, kennt doch keine Angst. Kennen wir da auch aus der Schrift, Johannesbrief. Die Liebe, die vollkommene Liebe, kennt keine Furcht. Sondern, dass wir wirklich mal sehen, was die Früchte der Liebe sind. Das kennen doch Galater 5,20, kennen sie doch alle. Die Liebe, die Freude, der Friede, der Langmut, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut und die Selbstbeherrschung. Diese Früchte kann ich doch wahrnehmen. Mir geht es darum, meine Lieben, dass wir wirklich uns zutrauen, dass sie sich zutrauen, dass ich mir zutraue, dass Gott sich wirklich mit mir abgibt. Und nicht, weil ich an ihn denke, sondern weil er in mir und in meinem Leibe wohnt. Wir sind doch Tempel des Heiligen Geistes, wie im Korintherbrief heißt. Sind wir nicht, steht doch alles in der Heiligen Schrift drin. Wir sind es doch. Also muss ich das doch ernst nehmen. Und wie ernst nehme ich das? Mein Leben, dass ich meine, ich muss ein Leben führen, damit Gott zufrieden ist. Damit ich dann irgendwann eine Belohnung bekomme. Dann sind wir schon wieder bei Papst Benedikt, wenn er von dem Pelagianismus der Frommen spricht. Dass die eigentlich gar keine Vergebung wollen, sondern nur Belohnung, das kann es ja auch nicht sein. Sondern mir geht es da um diese echte Beziehung der Liebe. Diese echte Beziehung der Liebe. Die Liebe, meine Lieben, ist etwas Lebendiges, etwas Dynamisches. Es ist ein Austausch. Es ist keine Einsamkeit. Es ist eine Zweisamkeit. Es ist die Liebe des Vaters. Und die Liebe des Vaters ist etwas, was ich wahrnehmen kann. Und das ist nicht für Profibeter im Kloster gedacht, sondern es ist für alle Menschen auf der ganzen Welt gedacht. Warum? Weil wir doch glauben, Gott ist der Schöpfer. Und er hat uns Menschen nach seinem Abbild geschaffen, also nach seiner Liebe. Und er wohnt doch in unserer Seele. Er wohnt doch drin. Er wohnt doch, er hat doch jeden Menschen gemacht aus seiner Liebe heraus. Spüren Sie, was ich will heute, mein Lieben? Dass wir nämlich diesen Ernst sehen. Es liegt an mir. Es liegt an mir, was ich daraus mache. Denn welchen Vorwurf können wir dann Gott machen, wenn wir eines Tages vor ihm stehen und sagen, Gott, warum hast du dich mir nicht gezeigt? Dann wird er sagen, ich war doch die ganze Zeit bei dir, nur du warst nicht bei mir. Das sagt doch Benedikt auch in Band 2, Seite 311. Dass es eben darum geht, dass wir nicht bei uns sind. Moment, jetzt muss ich doch nachgucken, jetzt komme ich durcheinander. 311. Weil das sind so Begriffe, die sind so klar. Der Christus beim Vater ist nicht fern von uns, höchstens wir sind fern von ihm, aber der Weg zueinander steht offen. Worum es hier geht, ist nicht der Weg einer Raumfahrt kosmisch-geografischer Art, sondern die Raumfahrt des Herzens von der Dimension der Selbstverschließung zu der neuen Dimension der weltumspannenden göttlichen Liebe. Das ist das, was doch Eckhart eben fragt. Wo ist der Punkt, wo ich diese Liebe verlassen habe und habe mich dann für die Angst entschieden? Das ist doch wie bei Petrus auf dem See, wo er dann sagt, wenn du es bist, dann sag, dass ich kommen soll. Und Jesus sagt, komm. Und dann schaut er eben weg von Jesus und lässt sich von der Angst übermannen und geht unter. Das ist doch immer dasselbe. Dieses, was traue ich denn dem Vater zu? Was traue ich denn der Liebe zu? Mein Lieben, was dahinter steht, ist eigentlich, was traue ich mir zu? Und was ersehne ich mir? Es gibt ein wunderschönes Wort, das heißt, du bist, was du suchst. Du bist, was du suchst. Was suche ich denn? Suche ich nur mich? Suche ich mich als Subjekt und alles ist auf mich zentriert? Spüren Sie dem mal nach, wie wir durch den Tag gehen. Bin ich der wichtigste Mensch auf diesem ganzen Universum? Oder haben alle anderen Menschen in meinem Leben auch einen Raum, einen Platz, eine Daseinsberechtigung, eine Würde? Darf jeder Mensch so sein, wie er ist? Oder muss ich ihn ändern? Oder geht es immer nur um mich? Du bist, was du suchst. Und was suche ich? Suche ich Anerkennung? Habe ich die Sehnsucht nach Anerkennung? Suche ich die Liebe? Habe ich die Sehnsucht nach dem Geliebtsein? Habe ich in meinem Herzen ein Manko? Und die meisten Menschen, meine Lieben, haben ein Manko, ein Defizit, weil sie eben ganz früh in ihrer Kindheit eben dieses Defizit ja schon gespürt haben, wie sie ausgeschlossen wurden, wie sie nicht gewünscht waren, wie irgendwas passiert ist, wo jemand gestorben ist. Müssen doch nicht mal dafür selbst schuldig sein, dass jemand gestorben. Und das Kind, das Baby, spürt die Angst der Mama. Und dann spürt das Kind das auch. Und das Defizit beginnt. Können Sie es noch erinnern, was ich dann immer so gern zitiere von Johannes vom Kreuz? Wie wir dann in unserer Seele vollständig im Glauben sind, man könnte sagen 100% im Glauben, wie wir in unserer Seele vollständig in der Hoffnung sind, das heißt ganz im Überzeugtsein, geliebt sein, man könnte sagen eingebettet im Frieden, eingebettet in der Zufriedenheit und vollständig in der Liebe, 100% in diesem Licht, eins mit dem Vater, ganz eins in unserem Leib, in unserer Seele und die Seele in unserem Leib. Und wir spüren das, wir nehmen das wahr, wir merken es oder wie sie es formulieren können. Wenn wir in der Seele sind, dann nehmen wir das wahr. Und wenn dann das Defizit beginnt, eben durch Trauer, durch Schmerz, durch Verletzung, durch Gewalt, durch Panik, durch Angst oder was auch immer, dann beginnt nämlich für dieses Vertrauen, was ich habe, für den Glauben, was ich habe, die Vernunft einzusetzen. Die nimmt den Platz dafür ein. Und für die Hoffnung, die ich habe, dass ich eben liebenswert bin, übernimmt das Gedächtnis den Platz. Und für die Liebe übernimmt der Wille den Raum. Und diese Pärchen hat Johannes vom Kreuz uns gelehrt. Total faszinierend, was er damit sagt. Nämlich, dass ich dann, weil ich dann dieses Erlebnis habe, was mich verletzt hat, versucht meine Vernunft, eine Vermeidungsstrategie zu entwickeln, dass ich das bloß nicht nochmal erlebe. Und mit meinem Willen, mit meiner Sehnsucht, versuche ich dann, das umzusetzen, ja, so mit aller Kraft, wie es eben nur geht. Du bist, was du suchst. Und jetzt sehen Sie mal, wenn ich dann suche, das und das zu vermeiden, bloß nicht mehr diese Situation zu erleben, bloß nicht mehr das und das zu erleben, weil ich das schon mal erlebt habe, das möchte ich nie mehr ein zweites Mal erleben. So kann doch nur einer reden, der eben wirklich verletzt wurde. Ja, das ist der Punkt, wo ich dann aus dem Vertrauen rausgekommen bin. Das ist der Punkt, wo ich aus der Hoffnung rausgekommen bin. Das ist der Punkt, wo ich aus der Liebe rausgekommen bin. Das ist doch, was der Meister Eckhart eben fragt. Wo finde ich Gott? Da, wo ich ihn verlassen habe. Und dann ist es wichtig, mein Lieben, dass ich den Punkt freilege, dass ich schaue, ach Vater, schau an, Jesus, da, schau an. Der Punkt ist es gewesen. Dann habe ich mich in meinen Stolz fahren lassen. Dann habe ich gedacht, es ist doch gerecht, wenn ich das und das so tue. Wenn ich dann eben meine Unzufriedenheit rechtfertige. Denn ich bin doch verletzt worden. Ich habe doch jetzt das Recht, zu unzufrieden zu sein. Und ich tue doch nichts Böses. Und dann kommt ja dieser Dialog mit dem Bösen. Dass ich dann eben der Unzufriedenheit Raum gebe, wie ich das in dem Vortrag schon mal erklärt habe. Dann kommt dieser Dialog wieder. Der fängt dann wieder an. Und dann steigere ich mich da rein und merke unmerklich, oder man könnte sagen fast gar nicht, wie ich wirklich dann nicht mehr in der Liebe bin. Sondern dann bin ich nur noch am Diskutieren mit meiner Unzufriedenheit. Gebe ihr Nahrung, gebe ihr Stoff, ja, gebe ihr Material, dass sie immer fester wird, immer mehr eingehaust, wie Benedikt das sagt, dass ich mich immer mehr verschließe wie ein steinharter Kiesel. Dieser Punkt ist es, mein Lieben. Und wie komme ich da dran? Mit Nachdenken? Nein! Sondern genau mit den drei ursprünglichen Kräften. Eben nicht mit der Vernunft, eben nicht mit dem Gedächtnis, eben nicht mit dem Willen. Eben nicht mit dem Willen, sondern indem ich aufstehe, indem ich gehe, indem ich diese Wärme, um das Bild mal zu brauchen bei der Liebe, dieses Licht der Liebe, um diese Wärme wahrnehmen zu können, zu wollen ist das falsche Wort, um diese Wärme an mich ranzulassen. Und dass ich dann aufstehe, mich nicht verschließe, die Tür öffne, könnte man auch sagen. Es muss ja nicht immer ein räumliches Gehen sein, sondern es ist eine Dynamik ja in meiner Seele. Ich muss also dann wieder die Arme ausstrecken, könnte man sagen, von der Sänfte runterklettern, dass ich eben nicht getragen werde von meinem Stolz, sondern dass ich auf die Füße gehe und dann wieder dem Vater entgegenlaufe. Dass ich das Gefühl der Beschämung wahrnehme, wie Franziskus es sagt, an dem Futtertrog der Schweine. Dass ich spüre, ja, das ist meine Entscheidung gewesen. Ich habe mich dafür entschieden, für die Angst. Ich habe mich dafür entschieden, für die Unzufriedenheit. Und ich habe mich dafür entschieden, mich einzuigeln. Ich habe mich dazu entschieden, Subjekt zu sein, und ich habe doch recht. So, und wenn ich an dem Punkt bin und dann spüre, was ich für eine Sehnsucht habe, wenn es zum Beispiel die ist, wie des verlorenen Sohnes, dann gehe ich zum Vater. Heim zum Vater, dann stehe, das ist dieses Aufstehen. Dann gehe ich heim zum Vater, und das ist meine Seele. Das ist in meinem Leib, und Sie spüren es doch leibhaftig, wie Franziskus es sagt in der Meditation. Sie spüren es doch leibhaftig auf dem Magen, wenn Ihnen doch auf der Seele was drückt. Sie spüren es doch leibhaftig, wenn der Bluthochdruck ist und was es alles für Symptome gibt. Übelkeit, Blutdruck, Kopfschmerzen. Das ist doch der Druck aus der Seele. Und wir lachen es drüber, wir lachen darüber, wir ignorieren es. Und wir nehmen es gar nicht ernst. Wir nehmen es einfach nicht ernst. Würden wir es ernst nehmen, würden wir danach leben. Aber Jesus ist damals ja auch nicht ernst genommen worden, über ihn ist doch auch gelacht worden. So wie über Franziskus ja auch gelacht wird und er nicht ernst genommen wird. Genau das will er uns lehren. Dieses "habt doch keine Angst, steht auf." Und dieses Aufstehen ist nichts anderes als Vertrauen. Das ist nicht ein Werk verrichten, um einen Verdienst zu bekommen, sondern es ist in die Dynamik der Liebe hineinüben. Das ist das Annehmen meines Geliebtseins. Das Annehmen meines Geliebtseins. Das ist so schwer, mein Lieben, glauben Sie mir das. Ich habe das auch durchgemacht, ich habe auch Hilfe bekommen. Und ich kann Ihnen da wirklich ein Lied von singen. Das ist unglaublich. Ich habe genau das alles mitgemacht. Ich weiß genau, wovon ich rede. Und ich möchte in alle Welt hineinrufen, alle 7 Milliarden Menschen. Kommt heim in eure Seele. In eure Seele, kommt in diese echte Gottesbeziehung hinein. In diese echte Gottesbeziehung hinein. Die Gottesbeziehung kann nicht über die Vorstellungen, über die Vernunft gehen. Das liegt da drüber. Ja, in Wirklichkeit liegt es darunter, wie es große Therese sagt, nämlich in der Seelenburg. Eben. Du kannst es mit der Vernunft nicht fassen. Nein, es geht eben nicht, weil es eine andere Qualität ist. Es ist nicht wissenschaftlich greifbar. Und doch ist es eine Realität, die erfahrbar ist. Du kannst mit der Vernunft nicht die Liebe wahrnehmen. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Das passt nicht zusammen, wie Feuer und Wasser, das geht nicht. Oder noch schlimmer, der Ernst ist mir so wichtig, mein Lieben. Im Jakobusbrief heißt es doch im Dreier, heißt es die Macht der Zunge. Wir haben das diese Woche auch nochmal mit den Jugendlichen in der Schule besprochen. Dieses, wie das Feuer, ein kleines Feuer, einen ganzen Wald in Brand setzen kann. Wie einem großen Schiff. Ja, das kleine Ruder, wie das eben halt das ganze Schiff steuert. Und dann heißt es da, aus einer und derselben Quelle kann nicht Süßwasser und Salzwasser hervorsprudeln. Das geht nicht. Meine Lieben, wir können nicht sagen, ich liebe Gott und ich richte über den Nächsten. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist auch, wenn Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Das ist damit doch schon gemeint. Gott, Christus will doch die Liebe bringen, das heißt, er will doch, dass ich eben in meiner Seele bin und dass ich eben nicht zu Gott spreche, sondern dass ich durch Gott spreche. Genau diese Dimension ist es, die er uns doch beibringen will. Diese Dimension ist es am heutigen Tag, die er dann zu Petrus sagt, du steh auf, hab keine Angst. Und wenn Petrus richtig hingehört hat, wir wissen das ja nicht, wie das Gespräch weitergegangen ist. Dann wird er sagen, Jesus, verzeih, ich vertraue dir und ich liebe dich. Und nicht, ich will vertrauen und ich möchte vertrauen, das ist ja schon wieder Subjekt, sondern ich vertraue, ich liebe, dieses Verb. Der himmlische Vater sagt nicht, meine Kinder, ich will euch vertrauen und ich will euch lieben. Nee. Genau das ist nämlich das mit dem Subjekt. Es geht um das Verb. Wenn der Vater was tut, ist es immer in der Beziehung. Immer in der Beziehung. Es geht immer um die Liebe. Es geht immer um dieses Hineingenommensein in diese Dynamik. Wenn man sich das mal vorstellt, wie kostbar das Wort ist, was dann Benedikt sagt, ja, dieses, wir sind hineingenommen in die Dynamik Christi. Eben, in diese Liebesbeziehung der Dreifaltigkeit. Die Liebesbeziehung der Dreifaltigkeit. Wissen Sie noch, die 327er Stelle, Band 1, die habe ich doch, ach, die habe ich vor Jahren ja schon immer gebracht. Die 327er Stelle vom guten Hirten in der Schule, wo es dann um das Kennen geht. Das Kennen, das Jesus mit den Seinen verbindet, steht im Innenraum seines erkennenden Einsseins mit dem Vater. Kennen Sie ja bestimmt noch. In der Schule sagt dann die Katrin, ja, Pfarrer May, das ist aber schwer. Und da haben wir es 5-mal gelesen. Dann sagt die Katrin, Pfarrer May, heißt das, ich bin der Mittelpunkt der Beziehung Gottes. Sehen Sie mal, die Schülerinnen kapieren das. Nein, sie spüren das. Sie ahnen, sie nehmen es wahr, worum es in Wirklichkeit geht. Es geht eben nicht darum, dass Gott Gott ist und ich bin hier Mensch, sondern dass wirklich eben Gott in mir ist. Dass Gott in mir ist. Darum geht es doch. Darum geht es doch, meine Lieben. Können Sie das ahnen? Können Sie das sehen, worum es da geht? Dass ich dann genau darauf achte, dieses, was tue ich denn den ganzen Tag? Was tue ich denn? Was ersehne ich? Ich bin, was ich suche. Ja, du bist, was du suchst. Ja, was suche ich denn den ganzen Tag? Bin ich den Gedanken? Meinetwegen, wir hatten neulich noch einen Gebetstag. Das war so voll schön. Da konnte ich das auch so sagen. Ich sage, Leute, wo seid ihr denn mit euren Gedanken? Man guckt ja vorne auf den wunderschönen, herrlichen Altar. Und dann guckt ihr auf die Blumen und die sind schön. Aber wenn es dann weitergeht und dann sagst du, ach, guck mal, die Blumen, wie die gesteckt sind. Nee, die sind ja schon welk. Ach, die sollte man mal austauschen. Nee, was ist denn das für eine Küsterin? Zack! Raus. Ist schon nicht mehr in der Liebe. Will einer mir dann noch sagen, das ist eine Liebe? Wenn ich dann vor dem Tabernakel sitze, vor dem ausgesetzten Allerheiligsten und habe so eine Gedanken. Oder die Kerzen, wenn die da nicht gerade stehen. Ja, guck mal, wie die stehen. Was ist denn das für eine Küsterin? Oder da ist noch irgendwie Staub auf der Erde. Wenn solche Gedanken kommen, mein Leben, dann wollen Sie sagen, ich bin in der Liebe, ich bin in der Anbetung, ich liebe Gott. Das ist das mit dem Salzwasser und dem Süßwasser. Wenn Sie sich da erkennen, wenn Sie das noch haben, dann kann ich Ihnen nur zurufen, hab keine Angst, jetzt steh auf. Glauben Sie mir, das geht wirklich. Das geht. Das ist doch das, was Jesus im Johannesbrief uns sagt. Dass die Kinder des Teufels und die Kinder Gottes, dass wir, wenn wir ganz in Gott sind, nicht mehr sündigen. Wir glauben das ja nicht. Wir glauben es ja nicht. Aber genau in diese Richtung geht es, dass ich nämlich Gott in mir wahrnehme. Das, was wir eben gehört haben von Meister Eckhart, mit dem gleichen Auge, wie Gott mich sieht, dass ja auch ich ihn sehe. Und das ist eine Übung, meine Lieben, wo Paulus dann wieder sagt, betet ohne Unterlass. Genau das ist es. Liebet ohne Unterlass. Und das ist so ein hartes Training, dass Jesus sagt, ihr geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Sie kennen doch die Stellen alle. Ja, das ist schwer. Der Weg zum Himmel, der ist steil. Und nur wenige kommen da rein. Das ist nicht einfach so von Jesus dahergesagt, mein Lieben. Das ist furchtbarer Ernst. Furchtbarer Ernst. Und wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und darin liegt dieses Aufstehen. Es liegt immer da, was da als allertiefste Grundlage dahinter steht, ist dieses Annehmen meiner Liebenswertigkeit. Das Annehmen meiner Liebenswertigkeit. Nehme ich das an, komme ich in die Hoffnung, dann komme ich in die Bewegung, dann komme ich in die Dynamik, dann kann ich mich freuen, dann werden die Früchte des Geistes sichtbar. Dann werden die Früchte des Geistes sichtbar. Wie sie eben im Galaterbrief heißen, Liebe, Freude, Friede, Langmut und Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn ich das ununterbrochen einübe, dann schauen Sie sich doch mal Korinther 13 an, das ist doch unser Maßstab. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Trägt das Böse nicht nach. Ich brauche ja nur zu sagen, wer ist denn ihr Lieblingsfeind? Wenn Ihnen dann noch einer einfällt, zack. Meine Lieben, Süß- und Salzwasser geht nicht. Und dieser Weg der Versöhnung ist es. Dieser Weg der Liebe, es ist der Weg der Liebe, meine Lieben. Glauben Sie mir das bitte. Ich kann ja nur darum betteln, dass Sie mir da vertrauen. Das ist die Liebe. Da kommen Sie auf einmal in einen Versöhnungsbereich rein. Ich hätte nie im Leben gedacht, wie grandios das ist. Wie tief ich in die Versöhnung drankommen kann. Wie tief ich an die Schuld drankommen kann von mir selbst. Wirklich an meine Schuld drankommen kann. Und wie tief eben so vernetzt das ist, mein Richten, mein Urteilen, mein Schimpfen, meine Unzufriedenheit, wie tief das sitzen kann, das ist unglaublich. Und das haben wir doch alle. Und darum meinen wir, das kenne ich ja, wenn ich noch über jemanden schimpfe. Ja, oder an der Straße, wenn ich mich beim Autofahren über jemanden aufrege. Nein, das ist nicht das Maß, weil es alle tun. Das Maß ist doch die Liebe. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist unser Maß. Das heißt, habt keine Angst und steht auf, resigniert nicht. Geht nicht in die Verzweiflung, geht nicht in die Hoffnungslosigkeit, geht nicht in die Mutlosigkeit. Denn wenn ich mich noch ereifere über Sachen, boah, so wie die beiden Donnersöhne, das haben die beiden doch auch gelernt, die mussten das doch auch durchmachen. Dass wir dann, wenn wir dann einander so sehen, dass wir dann aber auch nicht übereinander richten und schimpfen, sondern dass wir dann geduldig miteinander umgehen, sagen, hey, ich war ja auch so, aber ich bin da jetzt durch. Jetzt komm du auch, komm, steh auf, hab Mut, hab keine Angst. Ja, komm da raus aus dem Loch. Lass dich nicht provozieren zum Bösen. Ja, sondern sei gütig, sei langmütig. Öffne dich nicht für das Böse. Sei nicht unzufrieden. Richte doch nicht. Denn du weißt ja gar nicht, was der andere für einen Beweggrund hat oder auch nicht. Ja, und bläh dich nicht auf. Denn was hast du denn mehr? Bist du denn mehr als dein Nachbar? Bist du denn besser als dein Nachbar? Worin liegt denn deine Würde? Dass du besser Auto fahren kannst? Oder weil der besser Auto fahren kann? Ist der denn mehr? Bist du denn mehr? Nein, du bist nicht mehr als ich, du bist aber auch nicht weniger als ich, sondern hast dieselbe gleiche Würde wie ich, weil wir beide Kinder des Vaters sind. Meine Lieben, ahnen Sie die Richtung, wo es denn geht? Das ist das. Dann haben wir Angst, eben nicht, wie nennt man das, zum Zuge zu kommen, ja, dass wir nicht unseren Raum bekommen, dass wir auch mal dran sind, könnte man sagen, dass wir meinen, wir werden immer hinten angesetzt. Ja, und wenn wir dann mal wirklich ehrlich sind, dann müssen wir mal gucken, wie wir uns in Wirklichkeit verhalten. Denn das, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das heißt, das, was wir am Tag immer reden, das müssen Sie mal reflektieren, müssen Sie mal aufnehmen. Da müssen Sie mal sehen, was dann eben wirklich in unserem Herzen ist. Wie spreche ich über die Menschen? Richte ich? Urteile ich? Schiebe ich in Schubladen? Habe ich Vorurteile? Habe ich dann Ängste? Bin ich unzufrieden? Wovon das Herz voll ist, das ist diese Richtung, wo Jesus sagt, hey, steht auf, hab doch keine Angst. Es gibt doch gar keine Bedrohung für dich, wenn du doch in der Liebe bist. Wenn du doch in deiner Seele bist, dann bist du doch im Vater. Vater, lass sie eins sein wie du in mir und ich in dir. Ja, dass wir das wirklich wahrnehmen, mein Leben. Im Tun, im Geliebtsein, nicht im drüber nachdenken, in der Wirklichkeit. Und dieses Einüben 24 Stunden am Tag. Dann kommen wir auch an dieses Gaudete in Domino Semper, dieses freut euch alle Zeit, wie Paulus das sagt. Ja, dass wir wirklich das wahrnehmen, wir können es wirklich wahrnehmen. Nämlich die Liebe, die Freude, der Friede, die Langmut und die Freundlichkeit. Nehmen allein die Freundlichkeit. Wie oft ist das so? Und dann, das erfüllt mich mit großer Freude, wenn Besuch kommt in unsere Schule und wenn dann die Leute kommen und sagen, boah, ja, was ist das hier für euch für eine Atmosphäre im Haus? Ich sage, wieso? Ja, die sind ja alle so freundlich. Ne? Nur ein kleines Beispiel, aber genau so. Wir hatten neulich, das war so schön, Das war so schön. Wir hatten die heilige Messe über die 5 Brote und die 2 Fische. Und da hatte ich meine Jungs gefragt. Ich sag, Jungs, wie sieht's aus? Kriegt ihr 5 Brote auf einmal gegessen? Oh, na klar. Und die 2 Fische, ja, die 2 Fische, ja, Logo, ja, wie die Jungs eben so sind. So, richtig toll. Unbremsbar. Und dann habe ich eben das Beispiel gebracht von dem, was heißt das denn, diese 5 Brote, die der Junge da hatte. Und dann wurden dann die 1000 Menschen mit satt. Und dann konnte ich die Parallele bringen, das hat man ja vorher schon gemacht in der Messe, mit der Witwe von Sarepta. Die hatte ja nichts mehr. Ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl im Topf, können Sie noch erinnern. Und dann kam der Prophet und sagt, gib mir erstmal. Und dann, als sie dann tatsächlich ihm vertraute und ihm gab, wurde der Ölkrug und der Mehltopf nicht mehr leer. Ne? Und ich sag, Leute, was ist das denn, wenn ihr morgens in die Schule kommt und seid 99% traurig? Ne? Oder könnt ihr sagen, habt Angst und habt noch 1% Freude und Hoffnung und Mut. Und ihr kommt dann in die Klasse und ihr seht eure Freunde und der geht's noch schlechter. Was machst du denn dann? Ja, sagt unsere Amelie. Ja, ich helfe ihr doch. Ja, und dann? Ja, irgendwie geht's mir dann auch wieder gut. Ja, sag, seht ihr? Das ist der Öltopf, der nie mehr leer wird. Wenn ich an das 1% Gute drangehe, mein Lieben, das meine ich mit aufstehen. Und dann haben wir dann die 5 Brote gehabt. Das war so voll schön. Die 5 Brote und diese Fische. Ich sag, guck doch mal, was hat der Junge also gehabt? Wer bringt denn 5 Riesen, 3 Kilo Vollkorn, Roggenbrote mit? Und die kann doch keiner essen. Eben, das ist ein Zeichen von dieser Überfülle an Freude und Freundlichkeit von dem Jungen. An Liebe und Langmut, an Güte und an Treue, die der Junge einfach aussprudelte. Und dieses war so ansteckend. Und stellen Sie sich vor, dann kamen wir in die Stunde danach, hatten wir den Unterricht, und dann erzählte eine Schülerin, oh, ich habe eine schlechte Note, mein Selbstwertgefühl ist weg, ich konnte gar nicht tanzen. Und dann haben die Kinder erzählt, wenn wir dann am Beten sind, in der Stunde, dann erzählen die dann immer. Das ist ein erzählendes Beten, aber das ist so ein schönes Beten. Und dann auf einmal, das war so süß, ich denke, das darf ich hier ruhig erzählen am Radio, dann sagte dann eine Schülerin, ja, da ist ein Hund, der hat dann von der Weincremesuppe was abbekommen und dann war der so beschwipst, nur als er dann eben Pipi machen wollte, dann ist der Hund umgefallen und wir haben gelacht und auf einmal, und dann war auf einmal am Ende der Stunde die eine Schülerin, die so traurig war, wieder so glücklich, dass sie wieder tanzen konnte. Na, wir haben so wieder in die Freude gefahren. Ich sage, Kinder, seht ihr das, was da gerade passiert? Ich sage, seht ihr das? Wir teilen gerade diese 5 Brote. Jo, sagten die, gibt's ja gar nicht. Wir sind ja alle wieder so glücklich. Na, dieses, auf einmal wirklich dieses Teilen, dieses Aufstehen und keine Angst haben und wieder Mut haben. Das ist, wenn ich nicht darüber nachdenke, das ist nicht ein Ablenken im Sinne von ein Ignorieren, sondern es ist ein Aufstehen, mich nicht liegen lassen, sondern nach dem gucken, was ich suche. Wenn ich nämlich dann den Misserfolg suche, beziehungsweise das Selbstmitleid suche, bleibe ich darin hängen. Wenn ich dann die Unzufriedenheit suche, ne, du bist, was du suchst, dann bleibe ich darin hängen, dieses oh. Wenn ich das Jammern suche, dann bleibe ich in dem Jammern hängen. Das ist dieses Hängenbleiben. Das ist das Einigeln. Das ist das Abkapseln. Und das ist, was eben Jesus sagt, steht auf. Habt keine Angst. Sucht es. Und dieses Suchen ist eben das Leben in meiner Seele. Ich habe es doch erlebt. Wie kann ich das denn leichtfertig einfach ignorieren? Ich war doch mal in meiner Seele. Wieso tausche ich das denn leichtfertig ein gegen die Unzufriedenheit? Wie geht das? Wenn ich doch einmal diese tiefe Zufriedenheit in meiner Seele gespürt habe, dann kann ich doch gar nicht mehr sagen, hey, ich igel mich jetzt in meine Unzufriedenheit ein. Mit dem sehen Sie den Ernst? Dann kann ich nicht mehr sagen, ich bin zufrieden mit Gott und ich richte über Menschen. Das geht doch gar nicht. Es ist gar nicht möglich. Wenn ich aber noch richte, dann muss ich aber ehrlich gestehen und eingestehen, ja, dass ich eben nicht in meiner Seele bin. Das heißt, ich bin dann nicht in der Liebe. Ich bin dann nicht in der Liebe. Ja, aber wo bin ich denn dann? Ja, das kann man ja an einer Hand abzählen, wo ich dann bin, wenn ich nicht in Gott bin. So ernst ist das Ganze, mein Lieben. So ernst ist das Ganze. Ne? Und nochmals, Wir müssen das, was wir eben glauben, was wir eben leben, so ernst nehmen. Nein, wie sagte Irenaeus von Lyon, er wurde Mensch, damit wir göttlich werden. Wir glauben es nicht, weil das ist ja auch ein Anspruch. Es ist ja wirklich der Anspruch, dass ich dann ohne Sünde lebe. Und dann muss ich aber auch erstmal erkennen, was Sünde ist. Und Sünde ist eben nicht irgendeinen Fall im Sinne von, ab 5 Euro wird es dir Sünde von stehlen. Sondern es geht darum, dass ich mich für das Böse öffne. Dass ich aus diesen Früchten der Liebe rauskomme. Eben wie gesagt, ich wiederhole es 100.000 Mal, mein Lieben. Liebe, Freude, Friede. Und wenn die anderen Früchte zu erkennen sind, von Parteiung, Spaltung, Eifersucht, dann öffne ich mich für das Böse. Und dann lähme ich mich. Und wenn ich das suche, wenn ich Parteiung, wenn ich Unzufriedenheit suche, werde ich das bekommen. Ich gehe quasi auf diese Sachen zu. Ich gehe quasi auch dahin. Man könnte sagen, ich bewege mich dann dahin, dafür, dazu. Und das ist das, was Jesus eben möchte. Sehen Sie das, meine Lieben? Also, wenn wir jetzt dann quasi das Evangelium, so am Ende der Stunde, uns das nochmal anschauen. Petrus sagt also dann, Herr, lass uns hier 3 Hütten bauen. Und während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Und als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf, habt keine Angst. Und jetzt am Ende der Stunde, mein Lieben, ich würde am liebsten sagen, Petrus, erzähl mal, wie du denn am Ende deines Lebens, oder Johannes, wie du dann in deinen Johannesbriefen es beschrieben hast, wie du jetzt das zweite Mal, wenn du nochmal so ein Erlebnis mit Jesus auf dem Tabor erleben würdest, wie hättest du dann reagiert? Ich glaube, Johannes und Petrus würde sagen, Vater, ich liebe euch. Und was ist das schön. Und ich danke euch, dass wir mit hineingenommen sind in diesen Austausch mit dir. Wir danken dir, dass wir Anteil haben dürfen an der göttlichen Natur. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, Vater. Dass du in uns wohnst und dass wir in dir sein, dass wir in dir wohnen dürfen. Denn es heißt im Johannesbrief, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, etwas, das in ihm und in euch verwirklicht ist. Denn die Finsternis geht vorüber und schon leuchtet das wahre Licht. Wer sagt, er sei im Licht, aber seinen Bruder hasst, ist noch in der Finsternis. Sehen Sie, mein Lieben, das ist damit gemeint. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Da gibt es für ihn kein Straucheln. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Er geht in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Denn die Finsternis hat seine Augen blind gemacht. Denn wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben, wie er gelebt hat. Das ist diese Stelle aus dem Johannesbrief. Ja, meine Lieben, ganz, ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir wirklich, ihr seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Das würde eben Johannes sagen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Man könnte sagen, wir haben es doch erlebt. Ich kenne doch den Vater, ich spüre ihn doch. Ja, ich spreche doch durch ihn zu euch. Nicht ich spreche mit ihm über euch, sondern durch ihn zu euch. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der dies von ihm erhofft, heiligt sich, so wie er heilig ist. Jeder, der die Sünde tut, handelt gesetzwidrig, denn Sünde ist Gesetzwidrigkeit. Ihr wisst, dass er erschienen ist, um die Sünde wegzunehmen. und er selbst ist ohne Sünde. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Mein Lieben, da steht es doch. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Meine Kinder, lasst euch von niemandem in die Irre führen. Sehen Sie das, mein Lieben? Um diese Dimension geht es. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Und das in ihm bleiben ist nicht in Gedanken an ihn denken, sondern in meiner Seele eins mit ihm wohnen. Dieses gemeinsame Auge, das Auge, durch das ich Gott sehe, ist dasselbe Auge, durch das Gott mich sieht. Mein Auge und Gottes Auge sind eins, ein Sehen, ein Erkennen, eine Liebe. Sehen Sie das? Dass ich eben wirklich diese Transformation, wie große Therese das sagt, durchlebe. Dass ich nicht mehr zu Gott spreche, sondern eben, dass ich auf dem Berg Karmel emporgegangen bin, das heißt, in meine Seele hineingekommen bin, und bin ich drin, dann werde ich durch Gott sprechen. Ahnen Sie die Dimension? Und dieses Evangelium vom heutigen Tag, meine Lieben, das möchte ich Ihnen von ganzem Herzen mitgeben, dass Sie da Mut haben. Mut haben, daran zu glauben, dass Sie liebenswert sind. Und ich wünsche Ihnen Menschen an die Seite, die diese Liebe Ihnen vorleben, dass Sie wirklich sehen, das geht ja tatsächlich. Ich kenne solche Menschen. Und es ist eines der Himmel, ja, mit solchen Menschen zu leben, sich auszutauschen, in dieser Liebe zu sein, wieder Mut zu haben, Hoffnung, Schwung, Lebensfreude, Lebensenergie, Kraft, Mut, all diese und die Zuversicht und all das, was eben die Liebe mit sich bringt, was eben diese Liebe mit dem Vater, diese Einheit in diesem Geliebtsein, was die für Früchte eben hervorquillt, könnte man sagen, weil es eben da keine Bremse gibt, weil es keine Enge gibt, sondern weil es da nur diese Weite gibt, weil es da diesen Frieden gibt, weil es diese Freiheit ist, eine unfassbare Freiheit, wo Paulus eben von spricht, von seiner Mystik von der Freiheit, traumhaft schön. So, meine Lieben, dann möchte ich Ihnen zum Schluss den Segen geben und dann wirklich Ihnen nochmal zurufen, steht auf, habt keine Angst und springt in dieses Vertrauen rein, in diese ganz wichtige, in diesen ganz wichtigen Blick des Verbes, nicht des Substantivs. Das heißt, dass wir es tun, dass wir in diese Dynamik der Liebe, dass die Liebe nichts Statisches ist, sondern die Dynamik, dass es eine Beziehung ist. Und dass ich ihn spüren kann, dass ich dieses Gott fühlen kann. Und wenn ich ihn nicht fühle, diesen Punkt nicht mehr fühle, dann muss ich mir wieder den Punkt hervorholen, wann habe ich mich aufgeregt, wann habe ich mich empört. Dann bin ich quasi rausgekommen aus der Seele, dass ich dann schnellstmöglich wieder reinkomme in das Vertrauen, in die Liebe, in die Hoffnung, in dieses Leben hinein. Okay? Gott segne euch mit der ganzen Fülle des Himmels im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Maria mit dem Kindelieb,
uns allen deinen Segen gib. Amen. Wir bedanken uns bei Pfarrer Fritz May aus Langenfeld für seinen Vortrag zum Thema Steht auf, habt keine Angst. Wir haben aus dem Matthäusevangelium Kapitel 17 die Verse 1 bis 9 betrachtet. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann steht sie Ihnen in Kürze als Podcast zur Verfügung auf unserer Homepage horeb.org. Sie können die Sendung wie immer auch als CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Rufnummer 08328 921 120, die Nummer für unseren CD-Dienst. Vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Sonntag wünscht Ihnen Oliver Gierens.